andere Wahrheit. Zwischen Vernunft und Verschwörung. Ein OVB-Podcast mit Patricia Huber.
In China lebt es sich freier als in der EU. Der Rechtsstaat existiert nicht mehr und die Trans-Ideologie verbiegt hilflose Opfer bis zur Unkenntlichkeit. Das sind Thesen, für die Markus Krall in Bad Aibling eine Menge Applaus bekommen hat. Und unter anderem darüber möchte ich mich heute mit meinem Gast Benjamin Grünbichler von Neon unterhalten. Benjamin, schön, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen?
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Benjamin Grünbichler. Ich bin Geschäftsführer bei Neon. Das ist eine Präventions- und Suchthilfeeinrichtung in Rosenheim. Und eins unserer Themen ist eben der Umgang mit Fake News und Verschwörungstheorien.
Wie geht's dir denn jetzt, wenn du solche Theorien hörst, wie sie jetzt da am Anfang zu hören waren?
Also mir geht's nach wie vor gut. Das ist ja auch Teil unserer Institution, dass wir uns mit den Themen beschäftigen, wobei uns gar nicht so sehr das Inhaltliche interessiert. Also ist es in China wirklich so viel freier als in Deutschland, sondern was steckt dahinter? Also warum, welche Funktion hat so eine Aussage für denjenigen, der das behauptet, aber auch für die Leute, die sagen, ja, das ist so, da möchte ich auch dran glauben oder da gehe ich davon aus, dass das so ist. Und das ist eben für uns das viel Interessantere.
Gehen wir doch mal rein in diesen Abend. Ich war da vor Ort in Bad Aibling. Der Titel dieses Abends war Kampf um die neue Weltordnung. Und da sprach eben Markus Krall. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf ihn als Person eingehen, sondern vielmehr darum, worum es an diesem Abend ging und wie die Leute auch darauf reagiert haben. Also man kam da rein, da lagen viele Broschüren aus, viele Unterschriftenlisten, auch zum Thema gegen Digitalzwang, gegen die militärische Dienstpflicht und für den Schutz von Bargeld. Aber auch so Broschüren, wie ich sie dir gerade schon gezeigt habe, Transgender-Hype, Angriff und Abwehr. Also solche Sachen waren da zu finden. Und ich finde, es hat schon einen Tenor für den Abend gesetzt.
Ich glaube, generell ist es eigentlich ein marktwirtschaftliches Prinzip, Angebot und Nachfrage. Und man sagt ja häufig, dass die Grundlage für Verschwörungstheorien sind ja, dass die Welt zu komplex geworden ist. Und das ist auch wirklich so. Wir leben in einer sehr komplexen Welt. Also da herrscht eine große Unsicherheit. Gleichzeitig ist ein hohes Misstrauen da gegenüber staatlichen Institutionen. So. Und in dieser Kombination gibt es Menschen, die andere alternative Ideen oder Weltbilder liefern. Das will ich noch gar nicht, also ich will das gar nicht werten, weil auch die Politik oder die Religion oder auch andere sozusagen liefern ja Weltbilder und Erklärungen, um Unsicherheiten aufzufangen. Und die Frage ist ja, warum wähle ich mir dieses, also sozusagen dieses Weltbild oder diese Person aus und stimme diesen Aussagen zu? Und das finde ich, das sollte man sich selber mal angucken.
Ja, ich habe dann vor Ort auch mit Leuten gesprochen, die da Besucher waren, weil ich ins Gespräch kommen wollte. Ich wollte schauen, warum sind diese Personen hier, was beschäftigt sie, was spricht sie hier an? Und ich habe mich dann auch quasi geoutet als Journalistin und als Skeptikerin auch ganz offen. Ich muss sagen, das war ein total nettes Gespräch. Die waren total offen. Da hat jetzt niemand gesagt, Lügenpresse, geh nach Hause. Aber man hat schon gemerkt, es war so eine gewisse Skepsis da. Es hat mir dann total einfach gemacht, eigentlich mit den Leuten zu sprechen, weil die trotzdem so offen waren. Andererseits war es total schwierig, meine Kritikpunkte, die ich hatte an dem, was ich dort gesehen und gehört habe, irgendwie anzubringen, weil das sofort abgebügelt wurde. Mhm. Wie geht man denn damit um, wenn man sagt, ja, aber ich bin da skeptisch, ich bin da nicht so d'accord mit diesen Einstellungen, die der Herr hier auf der Bühne vertritt, und man aber total abgebügelt wird?
Ja, also grundsätzlich finde ich ja gut, was Sie schildern, dass eben dort mit Menschen durchaus ins Gespräch kommen konnte. Also, dass da herzliche oder positive Gespräche möglich sind, weil das spiegelt auch meine Erfahrung wieder. Die Menschen, die jetzt zu solchen Veranstaltungen gehen, die sind nicht radikal oder alle sind da radikal oder komplett sozusagen verloren. Das wird manchmal auch so suggeriert und das ist häufig nicht der Fall. Ein Diskurs jedoch braucht gewisse Spielregeln, damit er stattfinden kann. Das heißt, kann man sich darauf einigen, dass Presse oder Medien grundsätzlich auch darum bemüht ist, Wahrheit abzubilden oder dass Wissenschaft nicht nur korrumpiert ist? Und sobald dein Gegenüber, will ich gar nicht sagen oder weiß ich nicht, ob das auf der Veranstaltung so war, sozusagen, wenn es keine Spielregeln gibt, auf die man sich einigen kann, dann sind wir eher im Bereich des Glaubens und da kann man dann debattieren, aber nicht mehr diskutieren, sondern da kann man eben dann Meinungen austauschen und so. Und das ist eben die Frage, welchen Anspruch hat dann eben auch der Redner an dieser Veranstaltung? kann hier ein Diskurs stattfinden? Oder ist das Geschäftsmodell schon so gemacht, dass es eben davon lebt, mit Emotionalisierungen Menschen auf diese Sichtweise sozusagen einzuschwören? Und das haben wir übrigens auch, wie gesagt, eben auch in anderen Bereichen, im politischen oder im religiösen. Aber dann ist es eben auch schwierig, einen Diskurs zu führen.
Ja, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen bei der Veranstaltung. Da wurde zum Beispiel auch gesagt, Wissenschaftler sind Scharlatane. Da wurden dann auch Witze gemacht, also für meinen Geschmack wirklich derbe Witze über Politiker der SPD oder der Grünen. Ich finde, es hat schon so einen Ton gesetzt für diese Veranstaltung, wenn man viele Menschen irgendwie dann sagt, die da und wir. Also man hat irgendwie direkt so eine Kluft geschaffen. Ist das irgendwie, oder was steckt da dahinter?
Ein bisschen würde ich sagen, ist das, was wir heute noch erleben, ein Echo von dem, was vor vielen Jahren während der Corona-Pandemie passiert ist. Bei der Corona-Pandemie war es ja häufig so, also fangen wir so an, wenn man sagt, hier, das ist ein eher in Richtung Verschwörungstheorien zu verankern, weil der Redner dieses und jenes emotionalisiert und so weiter, dann schauen wir uns mal an, was während der Corona-Pandemie ist. Da gab es ja auch ein, bei Gesundheitsfragen, Impfung, Impfpflicht und so weiter, wir, die Solidarischen, und da die Pandemietreiber. Also da hat sich sozusagen auch die Politik, auch muss ich fairerweise sagen, der Journalismus, immer wieder Elementen bedient, die man eigentlich den Verschwörungstheoretikern unterstellt und die man dort auch findet. Und das führt ganz häufig zu diesem anderen Pendel, dass jetzt natürlich auch ist man ungeniert sagen kann, schaut mal, die Politiker damals haben so und so in dieser Krise gehandelt und man verwendet so die gleiche Rhetorik zurück. Das macht es nicht besser, dann macht es auch den Diskurs nicht möglich, weil jetzt ist ja auch wieder die Frage, wenn alle Wissenschaftler sozusagen gekauft sind, welche Quellen sind denn jetzt dann zuverlässig auf so einem Podium, bei so einer Diskussion? Also wenn ich immer alles delegitimiere und immer den anderen als Feindbild skizziere, dann kommt man nicht weiter. Und nur weil es sozusagen auch in der Corona-Pandemie aus meiner Sicht aus politischer und medialer Richtung falsch gelaufen ist, macht es jetzt nicht besser, wenn wir dieses Spiel weiterführen. Aber vielleicht geht mir jetzt als Therapeut oft um nachzuvollziehen, warum werden jetzt da Politiker im großen Stile abgewertet und Medien insgesamt noch mehr verunglimpft. Ja, das hat schon damit zu tun, dass das Vertrauen in Politik und in Medien auch aufgrund der Corona-Pandemie oder wie damit Andersdenkenden umgegangen ist, passiert ist. Weil da hat man eben ganz schnell Menschen in Schubladen gesteckt. Da weiß ich noch, die Berichterstattung, wenn da Anti-Corona- oder Corona-Maßnahmen-Demonstrationen waren, gab es Demokratiefeinde, Verschwörungstheoretiker, Neonazis oder Rechtsradikale, da wurde bewusst irgendwie auch gar nicht geschaut, gibt es denn da auch einfach besorgte Bürger und Bürgerinnen, auch der Begriff ist ja mittlerweile schon stigmatisiert. Also da ist viel falsch gelaufen und das kriegen wir jetzt quasi, oder das erlebt man jetzt in der Gesellschaft, das kommt jetzt wieder zurück.
Ist dann quasi während Corona so diese Kluft irgendwie entstanden oder noch tiefer geworden, auch durch Journalismus, durch die Presse, durch Politik, dass man die Leute in Schubladen gesteckt hat, wo sie vielleicht auch jetzt gar nicht mehr raus wollen, weil sie sagen, wir sind doch eh quasi die abgestempelt wurden?
Also eine Gesellschaft ist ja natürlich nie in sich ganz harmonisch. Das ist ja sozusagen, das ist eigentlich die Aufgabe der Regierenden oder auch der Opposition, der Politik insgesamt, dass man Gesellschaft zusammenhält aufgrund dieser Unterschiede, die da existieren. Das macht eine gute Gesellschaft aus. Und das hat die Politik während Corona und auch, wie gesagt, ich denke auch der Journalismus, im großen Stile nicht geschafft, sondern eher verstärkt durch die Art und Weise, wie berichtet worden ist und wie kommuniziert worden ist. Also wenn ich merke, Menschen sind verunsichert, haben Angst, was ja wirklich während Corona total nachvollziehbar war, und ich merke, die Keule der Vernunft, also der vermeintlichen Vernunft, zieht nicht, und ich fange dann an zu hetzen. Also wie gesagt, mit Hetze, da schauen wir mal auf irgendwelche ganz rechten und ganz linken Fronten, aber da gab es schon auch in den Leitmedien Artikel, die würde man heute als Hetze bezeichnen. Und da wurde das aus der Sicht, die wir jetzt von außen haben oder auch Jahre später, ganz klar die Spaltung nochmal forciert, die Polarisierung. Also ich glaube, viele Menschen, die heute eher fundamentalistischen Rand sind, die hätte man damals sicherlich noch anders abholen müssen und können. Und das macht's jetzt ist es schwierig. Ich sehe jetzt schon auch eine Verrohung in der Sprache und eine zunehmende Polarisierung, wenn da nicht der Wille da ist, sich da wieder sozusagen auch das aufzuarbeiten, was da war. Aber auch das läuft sehr schleppend.
Ja, die Verrohung in der Sprache fand ich jetzt ein gutes Stichwort. Ich war teilweise bei diesem Vortrag auch erschrocken, wie offen da Personen einfach beleidigt werden. Mhm. Und da sitzen viele Menschen und lachen darüber. Vielleicht ist es einfach nicht mein Humor, ich weiß es nicht. Ich habe mich sehr schwer getan damit. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass natürlich irgendwie auch Feindbilder geschaffen werden. Und es war wirklich immer dieses Denken, wir und die anderen. Und ich frage mich dann schon, wie passt das jetzt in diese vielleicht auch berechtigte Kritik, was während der Corona-Pandemie passiert ist?
Ja, ich glaube, da muss man kurz nochmal in die Psyche des Menschen gucken. Für uns Menschen ist es, wir sind da oft flexibler, was die Themen angeht. Aber Zugehörigkeit ist das absolute A und O für, würde ich sagen, annähernd jeden Menschen. Das heißt, wir brauchen Gruppen und ich brauche eine Abgrenzung. Also desto stärker mein Ego ausgeprägt ist, desto stärker muss ich mich dann wiederum von anderen abgrenzen. Und da bieten sich Feindbilder an. Und wie gesagt, durch die Corona-Pandemie, da haben sich Feindbilder ergeben. Also da gab es die Querdenker, die Rechten, aber natürlich auch die politischen Parteien, die da sehr krass zum Teil aufgetreten sind, deren Forderungen heute rückwirkend auch nicht unbedingt auf wissenschaftlichen Fakten basiert haben. Also denk mal nur an die geleakten Dokumente oder die mittlerweile veröffentlichten Dokumente vom Robert-Koch-Institut über die Pandemie der Ungeimpften, wo ja auch gesagt wird, wissenschaftlich nicht haltbar und so. Aber damals hat man eben auch das gebraucht oder genutzt. Deswegen ist es so, einfache Feindbilder. Und das gilt es aber zu überwinden. Und deswegen kann man heute nur sagen, ja, da ist viel falsch gelaufen. Aber dieses Prinzip weiterzuführen, auch auf solchen Veranstaltungen, ist nicht hilfreich. Es macht diesen Gap zwischen den Gesellschaftstypen, und es gibt ja nicht nur zwei Parteien in der Gesellschaft, es gibt ja viele, aber da braucht es jetzt Menschen mit politischem Geschick, die hier eher versöhnlich darauf antworten und nicht immer dieses Gegeneinander. Das haben wir ja Tausende gemacht in der Menschheit und es hat nie geklappt. Und warum sollte es jetzt gelingen? Und da weiß man einfach, so funktioniert es nicht. Es wird die nächste große Eskalation geben, wenn wir so weitermachen, und dann geht es irgendwann wieder von vorne los.
Ja, das ist ja wahrscheinlich auch so ein Ding, was viele erleben im Privatleben jetzt zum Beispiel. Wenn ich jetzt bei der Familienfeier bin und dann kommt der Onkel, der komplett andere Ansichten hat, und irgendwie kommt man aber gar nicht mehr zusammen. Man kommt nicht mehr in einen Diskurs und man ist ja nur noch gegeneinander. Wie kann man das denn überwinden überhaupt noch?
Das ist ein tolles Beispiel, dieser vermeintliche Onkel. Weil das hast du im Kleinen, in der Familie, aber auch in der Gesellschaft. Und was ist die natürliche Reaktion von uns Menschen? Dagegen argumentieren, eine Gegendemonstration. So, und was passiert, wenn du deinem Onkel gegen argumentierst?
Der hält wieder dagegen.
Genau. Und so, das wissen wir. Wir wissen es in der Sozialpsychologie, dass es so passiert, und wir wissen es auch im Kleinen, weil da erleben wir es Tag für Tag, wenn wir mit unseren Partnerinnen und unserem Partner sozusagen diskutieren. Das heißt, die Kunst ist doch, wir möchten doch mit den Menschen, die wir lieben, im Gespräch bleiben. Und das ist Diskurs. Diskurs heißt nicht, dass man am Ende die gleiche Meinung hat. Diskurs heißt, dass man respektvoll miteinander ins Gespräch kommt, sich die Argumente des anderen wohlwollend anhört und nicht nur auf seinem Standpunkt beharrt. Und am Ende auseinander geht, vielleicht sagt man, pass auf, dieses und jenes Thema klammern wir jetzt aus. Wir bleiben in Kontakt. Und das ist das Wichtige. Staatenübergreifend, aber eben auch im Kleinen in der Familie. Das ist die Kunst des menschlichen Zusammenlebens, gesellschaftlich und familiär. Und natürlich kann man dann im Diskurs sagen, hey, auf was einigen wir uns? Und mich würde interessieren auch, wenn du mir die Geschichte erzählst, keine Ahnung, von dem Vortrag letzte Woche da zum Thema Finanzen oder Systemcrash oder was ist, welche Funktion hat es denn für dich, dass du sozusagen diese Theorie oder diese Haltung verfolgst? Also eher auf der Metaebene fragen, was steckt denn da für ein Bedürfnis dahinter? Und welche Quellen, wenn du sagst, ja, Wissenschaft, das muss man alles kritisch sehen, so wie verlässt du dich denn auf die Quellen, die du jetzt für deine Thesen hast? Also ich würde eher darauf plädieren, hinter die Kulissen ein bisschen zu gucken, anstatt sich in den Argumenten, Gegenargumenten zu bringen, auch wenn das Ego danach schreit, etwas richtig, vermeintlich richtig zu stellen oder klarzustellen. Wir haben jetzt viele tausend Jahre Erfahrung, so funktionieren Menschen nicht.
Das heißt, dann war ja ich eigentlich auf der Veranstaltung auf dem komplett falschen Dampfer, als ich mit den Leuten darüber sprechen wollte, ob sie die Kritikpunkte an der Person überhaupt nicht sehen. Also das war ja dann wahrscheinlich komplett der falsche Ansatz, oder?
Häufig wird es dazu, auch wenn sie jetzt zu Donald Trump oder anderen Personen, die halt sehr eigen auftreten, sagen wir mal ganz diplomatisch. Menschen haben ja, wenn sie ihr Vertrauen verloren haben in ein bestimmtes System, dann wollen sie an etwas anderem erstmal festhalten. So, das ist ja so ein bisschen dieses, ich bin da total verunsichert, ich wurde da enttäuscht, also suche ich mir was anderes. Und deswegen, glaube ich, kommt man eben durch diese Metafragen, warum jetzt das hier, also was gibt dir das, jetzt auch da hinzugehen und dafür Werbung zu machen oder Flyer auszulegen, mehr zum Erfolg als genau sozusagen die inhaltlichen Fragen. Das finde ich auch wichtig, damit Menschen auch inhaltlich diskutieren kann. Aber das geht erst, wenn man eine gewisse Grundlage dafür geschaffen hat. dann sind Menschen auch für Kritik offen. Es wäre ganz schlimm, wenn man überhaupt keine Kritik mehr äußern darf. Aber erstmal muss die Grundlage stimmen, dass ich weiß, der andere will mich nicht per se abwerten. Sonst funktioniert es nicht. Mhm. So ist es auch in Paargesprächen und eben auch in politischen Diskussionen. Weil schau dir den Bundestag an. Wer hört da wem zu? Die einen schauen aufs Handy, wenn die einen brüllen, und die anderen schauen aufs Handy, wenn die anderen brüllen. So, heißt, so wie wir das vorgelebt bekommen, funktioniert es ja schon mal nicht. Mhm.
Ja, ich fand das auch ganz interessant. Ich war dann da schon ein bisschen im Gespräch und dann kam noch jemand dazu und der hat dann eingeworfen, ja, schauen Sie doch mal in den Saal, da sitzen ja nur Nazis, und hat dann gelacht. Also man hat da, glaube ich, auch bewusst kokettiert irgendwie mit diesen Klischees, die auf den Personen vermeintlich haften, die da jetzt hingehen.
Ja, genau. Die Menschen haben ja Sorge. Menschen haben ja Sorge, dass wenn sie sozusagen, oder das war ja auch während der Corona-Pandemie, hast du es ja gesehen, dass wenn du bestimmte Zweifel geäußert hast, bestimmte Maßnahmen, dann musstest du damit rechnen, in eine Schublade gesteckt zu werden. Das ist faktisch passiert. Und das hat Menschen natürlich geprägt in den letzten Jahren. Und deswegen versucht man das Ganze zu entkräften oder über so einen Spruch mit einem Zwinkern zu sagen, schaut, wo sind hier die Nazis? Also im Sinne von, hey, ich bin kein Nazi. Und das ist den Menschen auch wichtig. Ja, sie haben da Ansichten zur Demokratie und so weiter, die vielleicht viele von außen nicht teilen würden, also auch bedenklich sehen. Aber sie möchten sich eben nicht, das wollen Menschen dann eben witzigerweise auch nicht, man will ja in keiner Schublade sein. Man will sich zwar, ja, Abgrenzung ist zwar auf der einen Seite wichtig, man will nicht zu den Schlafschafen gehören, zu den Systemlingen. Man will aber auch nicht natürlich zu den Verschwörungstheoretikern und zu den Rechten gehören. So, und es ist ja auch meistens so. Menschen haben ja viele Facetten und ganz wenige passen in nur eine Schublade. Die gibt's auch, gell? Also es gibt manche, die erfüllen sozusagen viele Kriterien von einer Gruppe. Da kann man dann, finde ich, auch sagen, die gehören zu dieser Gruppe. Aber ganz viele Menschen, die haben viele verschiedene Ansichten.
Ist dann der humoristische Umgang, sage ich jetzt mal, mit dem Ganzen, wie es ja auch dann der Referent vor Ort gemacht hat, weil er hat ja dann immer wieder Witze gemacht und hat sich da auch viel Applaus und Lacher eingefangen. Ist es dann auch so eine Art, einfach mit diesem, wir sind doch eh quasi die hier in eine Schublade gesteckt werden, umzugehen, und dass man sagt, ja, wir machen da jetzt uns einen Spaß draus, dass die anderen sich über uns lustig machen quasi?
Ob sie sich wirklich einen Spaß draus machen, weiß ich nicht. Ich glaube, es hat Menschen sehr verletzt. Und dann Witze darüber zu machen, kennt man ja auch wieder aus dem Privaten. Manchmal macht man ja auch, erscheint es witzig, aber eigentlich wurde hier, überkaschiert man auch eine Wunde, die hier passiert ist. Und auch Sarkasmus ist nicht per se humorvoll, gerade wenn er auf Kosten von anderen geht. Also da muss man auch sehr genau hinschauen, was mit diesen Aussagen tatsächlich gemeint wird. Ich glaube, oder was ich auch erlebe, ich war ja auch während der Corona-Zeit auf den verschiedensten Demonstrationen sozusagen als Interessent. Mich hat interessiert, wie argumentieren die einen und die anderen. Und am Ende ist ja, fand ich ja so das Spannende, am Ende wollten ja die meisten Menschen das Beste für sich und ihre Mitmenschen auf sehr unterschiedliche Art und Weisen. Aber so die Bösen da rauszufischen und die, klar, es gibt immer auch Radikale in jeder Bewegung, will ich jetzt nicht schönreden, aber die vielen Menschen, die ich gesehen habe, die haben einfach sehr viele verschiedene Ansätze gehabt, und jetzt mit Humor und dieser Abgrenzung, das sind aus meiner Sicht Unsicherheiten, die da entstanden sind, oder auch Abwertungen, die irgendwie verdaut werden müssen.
Jetzt ist mir auch aufgefallen, dass in dem Vortrag wurden immer wieder verschiedenste Personen zitiert. Und es ging, also die Bandbreite war wirklich extrem groß. Das ging von Einstein über Kant bis zu Elon Musk. Mhm. Ist es auch irgendwie eine Taktik, dass man sagt, man zieht sich Personen heran, die Leute kennen, um die eigenen Argumente zu bestärken? Oder ich versuche mal zu verstehen, warum man da jetzt Einstein als Zitatgeber nimmt für irgendwas, wo Einstein mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit gar nichts zu tun gehabt hat.
Ja, also auch das ist ein total menschliches Phänomen und ist sicherlich nicht auf solche Veranstaltungen beschränkt, dass man die Sichtweisen mit möglichst seriösen Quellen untermauert. Und das kann natürlich auch ein Albert Einstein sein, den ich mir irgendwie herhole, oder auch andere namhafte Menschen. Das ist aber einfach vor allem, um genau den seriösen oder manchmal eben auch die wissenschaftliche Untermauerung vermeintlich zu liefern, indem ich dann bestimmte Quellen nutze oder liefere. Und das, finde ich, ist ja auch dann wiederum, öffnet die Tür für einen Diskurs. Man sagt, hey, wenn Sie diese Quelle da zitieren, aus, keine Ahnung, aus dem Lancet oder was auch immer, oder aus dem Wirtschaftsmagazin, dann müsste die Person ja auch theoretisch offen sein für andere Erkenntnisse aus diesen Quellen. Und da hätte man zumindest dann wieder eine Grundlage, oder, weil Albert Einstein hat ja sicherlich nicht nur eine Sache gesagt, die, keine Ahnung, das sie unterstützt, sondern wäre die Person dann auch offen für andere Albert Einstein-Zitate oder Quellen. Und das finde ich wiederum ist eine Chance bei so etwas.
Was mir aufgefallen ist, als diese Zeitungen da auslagen, stand ein Herr neben mir, der dann gesagt hat, er findet es super, dass es die gibt. Und sowas wie die Süddeutsche kann man ja nicht mehr lesen. Das habe ich dann auch wieder gemerkt in dem Gespräch mit den Personen, die ich da getroffen habe. Ja, ARD und ZDF schauen sie nicht mehr und sie informieren sich nur noch bei Telegram und auf 1, was wir in den ersten Podcast-Folgen schon hatten. Im Vortrag wurde dann auch X, also ehemals Twitter, genannt, dass das jetzt die beste Quelle seit Elon Musk das gekauft hat, weil da keine Zensur mehr stattfindet. Ich habe dann auch in dem Gespräch gesagt, sehe ich anders, hatte dann wieder das Bedürfnis, die Leute zu überzeugen, dass sie doch den öffentlich-rechtlichen oder ich sag mal der etablierten Presse doch noch eine Chance geben. Aber da findet man ja gar keinen Anklang. Sind die Leute, kann man sagen, die informieren sich jetzt wahrscheinlich für immer nur noch da und die kriegt man gar nicht mehr in diese Medien, die ich jetzt sag mal die breite Masse, was vielleicht auch schon wieder übergriffig ist, dass man die dahin drängen will, oder?
Ja, hier ist doch das auf 1 erwähnt oder X als Plattform, was ich natürlich interessant finde, weil X ja kein Medienhaus ist, sondern da ist ja alles dabei, gell, von KI-generierten Bildern, Videos und alles mögliche. Also das hätte ich jetzt als Journalismus gar nicht jetzt so per se gesehen. Aber auf 1 ist doch ein gutes Beispiel zu fragen, warum? Also was gibt dir das, wenn du sagst, das ist meine Quelle? Und woher rührt dieser Vertrauensvorsprung zu dieser Quelle? Welche Quellen bezieht auf 1, wo du sagst, die kann ich ungefragt sozusagen, oder muss ich gar nicht hinterfragen? Weil ich würde den meisten Menschen eher vermitteln, der Zweifel ist nicht das größte Problem unserer Zeit. Es sind die absoluten Gewissheiten, die zu Intoleranz führen, die zu Ausgrenzung führen. Und zwar, da rede ich nicht jetzt von den Verschwörungstheoretikern, also in Anführungsstrichen, sondern das hast du in der Politik, das hast du in der Religion. Also Islamismus ist absolute Gewissheit, wie die Welt und das Leben danach und davor zu sein hat. Das sind die Probleme. Also, und deswegen würde mich interessieren, wenn jemand sagt, das ist jetzt hier mein neues Medienhaus auf 1 oder was anderes, warum ich da sozusagen die ganze Kritik, die ich an der Süddeutschen habe, an den Öffentlich-Rechtlichen und so weiter, genau, warum habe ich das Gefühl, da muss ich jetzt gar nicht mehr kritisch hinschauen? So, und da würde ich eher wieder in die Richtung schauen.
Ja, es wurde zum Beispiel dann auch gesagt, bei ARD, ZDF, da wird ja nur noch Russland schlecht gemacht. Wenn man jetzt sich ein paar Videos auf 1 anschaut, ist es da wahrscheinlich eher das Gegenteil. Da ist man teilweise auch offener eingestellt, sage ich mal, was Russland angeht. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, der viele Leute da reinzieht. Und man hat auch ganz klare Überschneidungen bei diesen Veranstaltungen und dem, was bei auf 1 präsentiert wird. Da wird ja zum Beispiel auch vielen AfD-Politikern eine Plattform gegeben, die vielleicht so in den Öffentlich-Rechtlichen nicht unbedingt in der Häufigkeit auf alle Fälle stattfinden.
Genau, das hast du bei so manchen alternativen Plattformen, dass da genau eher die Politiker, die jetzt nicht so viel in Öffentlich-Rechtlich sind, da mehr Raum kriegen. Gleichzeitig, ich würde es immer als Ansporn auch sehen, für die Öffentlich-Rechtlichen oder auch für die sogenannten Leitmedien, die wir haben, warum wenden sich die Menschen jetzt sozusagen diesen anderen Medien vermehrt zu? Und da sage ich, ja, es gibt gute Gründe, zum Beispiel diese Corona-Protokolle, die hat nicht die Süddeutsche oder der Spiegel oder irgendjemand sozusagen veröffentlicht oder freigemacht, sondern das war halt ein alternatives Medium, multipolar, hat sich darum bemüht. Und ich glaube, das sehen ja Leute schon auch. Also wenn es mir darum geht, die Corona-Zeit aufzuarbeiten, dann finde ich vielleicht wirklich nicht in den Medien, die halt jetzt in den Leitmedien, sozusagen das, was mir wichtig ist, sondern das finde ich in alternativen Medien. Und da, klar, ist da die Qualitätsüberprüfung, den muss man genauso machen, wenn nicht sogar noch mehr. Aber da habe ich schon ein gewisses Verständnis dafür, dass manche Themen nicht so abgebildet werden, wie sich manche Menschen wünschen würden. Und dadurch passieren natürlich auch wieder Verzerrungen, dass sich dann eben auch dort wieder, schauen Sie sich das Beispiel News an, ist das ausgewogen? Oder bekommen da eben vermehrt dann wiederum andere politische Couleur mehr Raum? Also das würde mich nicht mehr aus. Was ich sehe, ja, ist das jetzt nicht so, dass ich selten einen grünen Spitzenpolitiker sitzen. Würde wahrscheinlich auch keiner hingehen aufgrund des Rufs, den die Plattform mittlerweile hat. Aber warum empfinde ich das denn jetzt auf einmal als ausgewogen? Also das auf dieser Ebene würde ich danach fragen.
Glaubst du, die Leitmedien, wenn wir sie so nennen wollen, haben das dann auch einfach versäumt, diese Fehler aufzuarbeiten, die zum Beispiel in der Corona-Pandemie entstanden sind?
Definitiv. Also wir haben ja während der Corona-Zeit angefangen, Workshops und Vorträge machen zu Fake News und Verschwörungstheorien. Und ich selber habe den Spiegel, die Süddeutsche, die Zeit, also das sind die drei Hauptmedien, die ich abonniert habe. Und habe dann zum Beispiel beim Spiegel gesehen, da gab es dann schon mal so eine kritische Kolumne, so gegen Ende von Corona, hinter einer Bezahlschranke. Ich fand es zu mau und ich fand es während der Zeit fast schon zu politisch. Und das glaube ich, oder auch, wir haben halt so, auch wir haben Narrative in unserer Gesellschaft. Es ist nicht nur die Verschwörungstheoretiker oder wer auch immer Narrative, sondern auch bei uns gibt es Narrative. Und du hast ja auch gesehen, wenn Leute versucht haben, auch Olaf Scholz, als er noch etwas zurückhaltender war da beim Ukraine-Krieg, da gleich zu sagen, was Phase ist. Es wurde immer gleich als Schwäche und so weiter. Anstatt zu sagen, hey, das ist wichtig, hier Besonnenheit an den Tag zu legen, sich die Lage anzugucken und auch zu gucken, welche, gibt es wirkliche Dinge, die wir oder die NATO oder anders machen könnte. Und ja, ich kann es verstehen, dass manchen Menschen der Diskurs zu kurz kam. Gleichzeitig verstehe ich aber auch die Leitmedien, die sagen, wir wollen bestimmten Darstellungen, die gefährlich sind oder die sie jetzt gefährlich einstufen, nicht zu viel Raum geben. Und das ist immer ein schmaler Grat, deswegen ist es immer leicht im Nachhinein, Jahre später zu urteilen. Aber Jahre später muss man sagen, ja, die Corona-Pandemie, Markus Söder hat es eh schön gesagt, wir würden vor allem der AfD einen Gefallen tun, sie aufzuarbeiten. Das sagt natürlich auch ein bisschen was darüber aus. Und ja, in dieser spannenden Zeit oder herausfordernden Zeit brauchen wir jetzt eben Besonnenheit und jemanden, der das wieder ein bisschen zusammenführt, damit eben die extremen Meinungen in alle Richtungen nicht so viel Anziehungskraft erleben.
Glaubst du, es gibt quasi noch eine Chance, die Leute zurückzuholen und dieses Vertrauen, was sie verloren haben, wieder zurückzugewinnen, dass sie jetzt nicht sagen, X ist die beste Nachrichtenplattform, was ja eigentlich gar keine Nachrichtenplattform ist?
Ja, also das ist eine Mammutaufgabe, die sich aber lohnt anzugehen, ganz klar. Fängt aber damit an, dass man wieder respektvoller miteinander umgeht. Und das ist natürlich leicht gesagt, wenn nicht alle mitspielen. Und das wird im Bundestag, selbst wenn jetzt da, keine Ahnung, 5 Parteien sagen, hey, wir gehen jetzt miteinander anders um, wird es immer noch 1, 2 geben, die werden stänkern und werden das nicht wollen. Weil eben, es gibt eben auch ein Klientel an Wählerinnen und Wählern, die sind genau von so etwas angesprochen, also das Ego zu erhöhen, indem man andere runtermacht. Du siehst ja in der Welt, was passiert, sonst würden viele Parteien gar nicht Oberhand kriegen. Also es scheint uns Menschen schon auch sehr nahe zu sein. Aber ja, der erste Schritt wäre tatsächlich ein anderer Ton miteinander. Es wäre tatsächlich die Fehler offen aufzuarbeiten, um den Menschen zu zeigen, die man vielleicht auch verloren hat aus der gesellschaftlichen Mitte. Wir sehen das als Fehler ein und wir entschuldigen uns. Und wir kommen euch da wieder entgegen. Das braucht immer Versöhnung, damit man wieder sich irgendwo in der Mitte finden kann. Aber das ist schwierig, weil man hat viel investiert, auch viel Identität aufgebaut, wir gegen die, so. Und das ist die hohe Kunst in der, ja, da machen ja Menschen deswegen auch Psychotherapie oder Paartherapie, um alteingesessene Muster aufzubrechen. Und es gibt halt sowas jetzt im gesellschaftlichen Rahmen, natürlich keine Gesellschaftstherapie, so nicht, dass ich wüsste, wäre jetzt vielleicht ein Geschäftsmodell. Aber das wäre der Weg raus aus dieser ganz starken Polarisierung. Dass wir verschiedene Pole haben, das ist ja auch okay und das soll ja auch so sein. Das macht ja unser Leben auch spannend. Und das ist dann auch wie ein Tanz. Wie weit kann ich gehen, ohne dass wir miteinander umfallen?
Da sind wir wieder bei dem Onkel, dem wir zuhören und dem wir in gewissem Maß vielleicht auch entgegenkommen müssen, oder?
Du kannst ihm, genau, du kannst sagen, ich komme dir entgegen oder ich breche den Kontakt ab. Beides ist menschlich nachvollziehbar. Die Frage ist, was wir als Gesellschaft brauchen, wenn wir abbrechen und du bist ein Idiot und ich will mit dir nicht mehr reden. Und wir wissen, dass die Gewalt geht in der Sprache los. Oder wenn überhaupt, sie geht in der Sprache und dann wird es in Taten und am Ende eskalieren Konflikte. Also wir Menschen sind so klug und intelligent und haben so viel Erfahrung, dass wir wissen, wie Zusammenleben funktionieren kann. Und es passiert trotzdem leider nicht, also dass wir ein Zusammenleben schön gestalten, nicht mit dem Ehrgeiz, den es jetzt bräuchte.
Das war ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Und ich hoffe, jeder nimmt sich vielleicht ein bisschen was mit für die nächste Familienfeier.
Zum Schluss noch ein kurzer Transparenzhinweis. Für diese Podcast-Folge haben wir auch den Organisator der Veranstaltung in Bad Aibling mehrfach angefragt. Eine Rückmeldung blieb bis Produktionsschluss am 29. Januar aus.
Die andere Wahrheit zwischen Vernunft und Verschwörung. Ein OVB-Podcast mit Patricia Huber.